Herr Jaurich, wann haben Sie Ihre Liebe zu den Bienen entdeckt?
Puh, das muss so 2003 gewesen sein, in etwa, was sind das, 15 Jahre, bin ich öfter an einem Bienenkasten vorbeigelaufen auf dem Spaziergang und habe gedacht, das ist doch mal ganz nett wäre, sich das genauer anzugucken, mal ein Praktikum zu machen. Und meine damalige Freundin, jetzt meine Frau, fand das auch ganz interessant und so haben wir einen Neuimkerkurs gemacht. Da haben wir im Stadtbus einen Aushang gesehen, dass man da ein Jahr lang begleitet einen Kurs machen kann. Das haben wir gemacht und seitdem ist das nicht mehr wegzudenken, die Bienen aus unserem Leben.
Habt ihr es denn auch zu eurem Hauptberuf gemacht oder ist das eher so ein großes Hobby, das da den Platz einnimmt?
Also Hauptberuf, das schwebte uns damals vielleicht auch vor, dass wir das wirklich als Hauptberuf oder Nebenerwerb machen würden, aber es ist wirklich nur ein Hobby, weil sonst braucht man nichts anderes mehr. Das ist sehr aufwendig. Ich denke, ein Imker, der davon leben will, der braucht auf jeden Fall mehrere hundert Völker. Und das ist dann wirklich ein landwirtschaftlicher Betrieb, wo man das ganze Jahr über rund um die Uhr wirklich zu tun hat und immer noch sehr abhängig von Wetter ist und von den jeweiligen Umständen. Und das ist dann doch nichts für uns. Also wir haben jetzt nur noch sieben Völker in den Winter gebracht, ein paar weniger raus. Aber mit so wenigen Völkern hat man schon trotzdem einen recht straffen Plan, wenn das reines Hobby ist, wo man dann doch viel nachrichten muss, seine Urlaube danach legen, Wochenendplanung danach machen und so weiter.
Was spielen denn die Bienen für eine Rolle in unserem Ökosystem?
Auf jeden Fall primär erstmal als Bestäuber, die unsere Obst und andere Pflanzen zum großen Teil mitbestäuben, wobei aber auch die Wildbienen da nicht zu vergessen sind, die da auch einen sehr großen Anteil dran haben. Natürlich sind Bienen auch Nahrungsquelle für Vögel und andere Tiere.
Die letzten Jahre wurde das Bienensterben immer mehr populär durch die Medien. Was sind denn die Gründe für dieses Bienensterben?
Tja, da wird viel drüber spekuliert. Ich glaube, dass es einfach ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ist. Dass es insgesamt der hohe Stress und Druck auf die Bienenvölker ist, sei es durch die Varroa-Milbe, sei es durch die Spritzmittel, die eingesetzt werden. Es gibt Leute, die sagen auch, dass Elektrostrahlung oder Funkstrahlung mit reinspielt. Ich glaube, dass das einfach das Zusammenspiel von vielen ist. Da gibt es ein recht schönes Beispiel, dass Neonicotinoide eingebracht wurden in Bienenvölker, ins Wachs. Das sind Spritzmittel und zwar so wenig, dass es unterhalb der Nachweisgrenze ist. Das heißt, im Labor hätte man nicht mehr nachweisen können, dass da diese Mittel im Wachs eingebracht sind. Aber diese Völker sind gegenüber den Kontrollvölkern wesentlich häufiger krank geworden oder eingegangen. Das heißt, dass einfach die Widerstandsfähigkeit durch sowas sinken kann. Und wenn dann noch mehr Einflüsse dazukommen, wie zum Beispiel starker Befall durch die Varroa-Milbe oder andere Gifte, Einflüsse, dass das dann einfach zu viel wird.
Welche Gefahren birgt denn das Bienensterben für die Natur?
Tja, hauptsächlich geht es hier dann auch wieder um die Bestäubung. Ich meine, für uns wäre es natürlich der Honig, aber für die Natur geht es da primär um die Bestäubung. Und ich glaube jetzt nicht an das, was Einstein wohl gesagt hat, dass wenn die Biene verschwindet, dass dann auch der Mensch verschwindet. Nach allem, was ich gelesen und gehört habe, schätze ich das nicht so drastisch ein. Aber es gibt da ja Hochrechnungen, wirtschaftliche, was allein an wirtschaftlichen Verlusten entstehen würde, dadurch, wenn die Bestäubungsleistung von Bienen fehlen würde. Und das würde sich natürlich auch in der freien Natur bemerkbar machen, ja, dass dort die Bestäubungsleistung wesentlich zurückgehen würde.
Wodurch unterscheiden sich denn unterschiedliche Honigsorten?
Unterschiedliche Honigsorten unterscheiden sich erstmal davon, dass sie von verschiedenen Quellen kommen. Und die Zusammensetzung der verschiedenen Zucker, der beliebteste bei uns eigentlich ist der Frühjahrshonig. Der stammt von Obstblüte und Löwenzahnblüte und was im Frühjahr noch so alles blüht. Der wird dann über Tage cremig gerührt, der hat dann so eine Nutella-Konsistenz. Dann gibt es zum Beispiel noch den Rubinienhonig, die Rubine blüht etwas später. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er so gut wie nicht kristallisiert oder sehr, sehr spät. Das ist dann der Langnese-Honig quasi, der nicht kristallisiert. Dann gibt es Lindenhonig, der besonders aromatisch nach Linde schmeckt. Es gibt Waldhonig oder Blatthonig, sagt der Imker auch. Das sind Ausscheidungen von Läusen, von Blattläusen. Die scheiden Zucker aus und die Bienen nehmen das auf und wandeln auch das um mit Enzymen und ihren Verarbeitungsprozessen in Honig. Das ist also eigentlich Wald- und Tannenhonig, sind Ausscheidungen von Läusen. Und da unterscheidet sich die Zusammensetzung der Zucker halt auch enorm. Und natürlich auch nicht zu vergessen, dass die im Honig sind auch immer Pollen enthalten und die unterscheiden sich natürlich auch, je nachdem, wo die Bienen gesammelt haben. Ja.
Die Bienen machen ja den Honig bekanntlicherweise, aber kennen Sie auch die heilenden Wirkungen des Honig oder haben damit selbst Erfahrungen gemacht?
Ich weiß, dass er zum Beispiel in der Wundbehandlung der Manuka-Honig eingesetzt wird, wohl recht erfolgreich. Ich habe damit jetzt mit Honig selbst keine Erfahrung gemacht, was da medizinischen Nutzen angeht. Wir essen viel davon und uns geht's gut. Ich kann aber nicht sagen, ob es anders wäre, wenn wir keinen essen würden.
Sie haben ja bestimmt schon viele Bienenstiche abbekommen. Was sind denn Ihre Tipps, falls man gestochen wird?
Das kommt eigentlich ganz drauf an, wie man auf Bienenstiche reagiert. Also ich habe das Glück, wenn mich eine Biene sticht, dann muss ich eine Minute die Zähne zusammenbeißen und nach der Minute weiß ich nicht mehr, wo der Stich war. Es wird nicht dick, es tut nicht mehr weh. Da bin ich wirklich gesegnet. Andere Leute schwellen dann ja sofort ein. Meine Frau zum Beispiel, wenn die am kleinen Finger gestochen wird, der wird der Arm dick bis zur Schulter. Da hilft dann von vornherein kühlen, unbedingt kühlen und zum Beispiel einen Quarkwickel oder mit Quark einreiben. Wenn man das nicht zur Hand hat und wenn es einfach normal schwillt, es gibt ja auch was zwischen diesen beiden Extremen, dann hilft auch eine Zwiebel, halbiert und auf den Stich gelegt. Aber sobald es dick wird, ist einfach kühlen, kühlen, kühlen. Und es gibt natürlich auch allergische Reaktionen, wenn einem schlecht und schwindelig wird davon oder man ziemlich schnell am ganzen Körper oder an den Handinnenflächen starke, juckende Hautrötungen kriegt und merkt, dass es auf den Kreislauf geht, dann sollte man nicht zögern und sich auf den Weg zum Arzt oder ins Krankenhaus zu machen. Umkehren kann man immer noch. Aber wenn es wirklich zu einer so starken allergischen Reaktion kommt, dann kann das lebensbedrohlich werden. Und es ist leider auch so, dass auch Leute, die bisher nicht allergisch reagiert haben, plötzlich so eine allergische Reaktion entwickeln können.
Okay.
Also da immer auf der Hut sein. Und wir haben es auch schon gemacht, dass wir ins Krankenhaus gefahren sind, vorsorglich, immer mit dem Spruch, man kann ja umdrehen, kann man immer noch. Aber es ist gut, dann auf dem Weg zu sein, wenn es womöglich brenzlig wird.
Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Was kann denn jeder von uns für die Biene tun?
Auf jeden Fall dafür sorgen, dass es blüht. Das sind zwar kleine Schritte, ob man jetzt dabei sich den Löwenzahn im Garten stehen lässt oder andere Blumen sät. Das macht den Kohl einzeln nicht fett, aber in der Summe macht es auf jeden Fall Sinn, zu gucken, dass möglichst viel das ganze Jahr über blüht. Sieht man zum Beispiel auch daran, dass in den Städten die Stadtimker übers Jahr höhere und bessere Erträge haben als die auf dem Land, weil wir auf dem Land hauptsächlich dann die Monokulturen und das Obst haben, ja, also Raps oder Obst, und dazwischen gibt es nicht mehr viel. Und in den Städten blüht tatsächlich immer doch so viel auf Balkonen und in Gärten, dass das komplett für Honigproduktion reicht. Also sieht man, dass es in der Summe dann sich doch rechnet, wenn jeder danach guckt, dass genügend blüht. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich zu gucken, dass man Honig aus der Region möglichst bezieht und nicht aus Südamerika oder von sonst woher. Und wenn, dann eher Bio-Qualität oder nachhaltig produziert, weil es ist schon unsäglich, wie in der Industrie mit Bienen umgegangen wird. Wer den Film Honey vielleicht gesehen hat, der wird wissen, dass das wirklich grausam ist, wie der Honig produziert wird teilweise und auch nicht gerade appetitlich, wie er verarbeitet wird und was im Endeffekt drin ist. Also kann es der Biene an sich nur gut tun, wenn man regional und gut produzierten Honig kauft, am besten vom Imker nebenan, den man kennt und weiß, wie er arbeitet. Außerdem macht es da auch noch Sinn, wenn man Pollen aus seiner eigenen Nachbarschaft in dem Honig zu sich nimmt, sagt man, oder es gibt Heilpraktiker, die sagen, dass man so eine Desensibilisierung bei Allergien hinkriegt oder auch schon vorbeugend.
Was erhoffen Sie sich für die Zukunft der Biene?
Auf jeden Fall, dass man die Varroa-Milbe und andere Schädlinge so in den Griff kriegt, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, ständig da zu kontrollieren und zu behandeln. Und Bienenvölker zum Beispiel auch in der freien Natur wieder eine Chance hätten zu überleben. Wenn jetzt ein Bienenschwarm bei uns rausgeht und der geht irgendwo in der freien Natur, nisten die sich einen Baum, ist es unwahrscheinlich, dass die das nächste Jahr erleben, allein wegen der Varroa-Milbe. Also Honigbienen bei uns in Europa können eigentlich nur noch überleben, wenn sie einen Imker haben, der ständig den Varroa-Milbenbefall kontrolliert und in Schach hält. Das wäre schon mal sehr wichtig. Zum anderen würde ich mir wünschen, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung und auch in der Landwirtschaft einfach da ist, dass die Biene schützenswert ist und dass man wirklich viel tun kann. Das passiert ja jetzt auch gerade, dass wir dieses Interview führen, bescheinigt das ja auch, dass es in der Öffentlichkeit immer mehr ankommt, und würde mir auch wünschen, dass in der Landwirtschaft halt und in der Industrie geguckt wird, was man für die Biene tun kann, dass sie bei uns einfach wieder ohne große Belastungen überleben kann.
Was mir gerade noch aufgefallen ist zu der
Varroa-Milbe.
Varroa-Milbe. Woher kommt die denn eigentlich und wieso können sich die Bienen da selber nicht gegen wehren?
Die Varroa-Milbe wurde in den 80er Jahren eingeschleppt aus Asien. Die asiatischen Honigbienen kommen mit dieser Milbe klar. Die können die selber in Schach halten, die putzen sie sich weg. Unsere Bienen können das nicht. Die verstecken sich an Körperstellen und in der Brut, wo die Bienen nicht rankommen. Die haben keine Chance, der selber Herr zu werden. Deswegen breitet sich die Population von den Varroa-Milben, die in jedem Bienenvolk de facto sind. Man kriegt kein Volk mehr Varroa-frei. Man muss nur gucken, dass man die Menge in Griff hält. Wenn man im Frühjahr 10 Milben drin hat, kann es sein, dass, wenn man nicht behandelt, man im August, September schon zigtausend Milben drin hat. Und irgendwann wird der Befallsdruck einfach zu groß und das Volk bricht zusammen. Da kann man dann, ist dann nichts mehr zu retten. Und jeder Imker behandelt auf verschiedene Arten und Weisen, mehr oder weniger ökologisch oder mit Chemie von Chemiekonzernen, gegen die Varroa-Milbe. Und zum Beispiel wir Imker hier in der Gegend sprechen uns auch immer ab, wann wir das machen, damit kein Verflug stattfindet, sagen wir. Wenn Bienen verfliegen sich auch mal in fremde Bienenstöcke, wenn ich jetzt meine Bienen behandle gegen die Varroa-Milbe und sie im Griff habe und der Nachbarimker aber erst eigentlich ein paar Wochen später, und dann fliegen Bienen mit Varroa-Milben bei mir in den Stock rein, dann war das gerade mal für die Katz, oder zumindest verschlechtert es das Ergebnis wesentlich.
Wie schwächen die denn die Biene?
Die Varroa-Milben saugen an der Brut, an der verdeckelten Brut, an den Larven. Die setzen sich dran und saugen den Larvensaft. Eine Milbe, vielleicht zwei, verkraftet eine Larve noch. Wenn es mehr werden, die an ihr saugen, dann wird es schon problematisch, dass sie es überhaupt, schafft, durchzukommen. Dazu kommt, dass die dann natürlich wesentlich geschwächt werden, die Bienen, wenn sie schlüpfen, und auch Krankheiten übertragen werden. Das Flügeldeformationsvirus heißt es, glaube ich. Also man sieht in einem Varroa-befallenen Volk sehr viele Bienen mit verkrüppelten Flügeln zum Beispiel, aber die auch andere Krankheiten können sie bekommen, weil sie einfach geschwächt sind. Das heißt, ein durch Varroa geschwächtes Volk ist es halt auch sehr viel anfälliger wieder für andere Dinge.